Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, Ihr Wissen und Ihre Perspektive. Was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür brennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei.
Aus meiner Erfahrung und meiner Beobachtung sind Werte halt etwas sehr, sehr Individuelles. Werte haben halt sehr, sehr viel mit dem Menschen zu tun. Eigentlich, wenn man so will, ist das Achtsamkeit in Reinform. Wir wissen heute, dass Bewegung quasi das Werkzeug ist, um all deine Stresshormone runterzufahren. Teil unserer evolutionären Entwicklung war Bewegung. Überleg dir, ob du Gespräche mit Mitarbeitern zum Beispiel nicht in Bewegung führst. Was ist mein kleines Glück? Wo Angst ist, da ist halt kein Vertrauen. So, und was es ja eigentlich bräuchte in so einer Veränderungssituation, ist immer eine Form von Vertrauen. Das heißt, der Schlüssel besteht darin, ein Leitbild lebendig zu machen, sodass es fühlbar wird. Wie mache ich daraus etwas, was lebt und was geatmet wird? Menschen brauchen Orientierung, denn Orientierung führt zu Sicherheit und Sicherheit schafft Vertrauen. Was darf der Kunde von mir erwarten? Was ich jetzt gut machen kann, ist, ich kann aus einer Mission einen guten Slogan ableiten. Menschen kommen zu mir aufgrund ihres Lebenslaufs und sie verlassen mich aufgrund ihrer Persönlichkeit. Ich möchte sagen können, so wie ich das bis jetzt auch sagen würde, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, gut war, so wie ich es gemacht habe und einen Sinn hatte und einen Zweck. Und dass ich meinen Komfortbereich immer wieder verlassen habe, um mich weiterzuentwickeln und zu lernen.
So, herzlich willkommen zum nächsten Paperwings Podcast. Wir haben jetzt Anfang September, die Sommerpause ist vorbei und ich freue mich, heute Norman Ulbrich als Gast in meinem Podcast zu haben. Warum habe ich Norman Ulbrich eingeladen? Norman Ulbrich ist ein alter Kamerad. Kamerad darf ich in dem Fall sagen, weil er mit mir zusammen bei der Bundeswehr war. Er ist Führungskräftetrainer und jemand, an dem ich mich immer gern orientiert habe. Er ist mir immer 2-3 Jahre in vielen Punkten voraus, also am Lebensalter liegt. Er ist ein 78er Baujahr, kommt ebenso wie ich aus Magdeburg. Und wir haben uns in unserer Zeit als Jugendoffiziere kennengelernt. Wir waren beide für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr verantwortlich. Er in Braunschweig, ich in Magdeburg. Und in der Phase haben wir 1-2 Projekte zusammen gemacht. Und ich fand es mal sehr beeindruckend, wie er das Ganze aufgezogen hat. Hab mir da viel abgeschaut. Er ist jetzt ebenso wie ich Führungskräftetrainer und hat ein spannendes Buch rausgebracht, das Wirkbuch Leitbildentwicklung, was unter anderem Thema sein wird in diesem Podcast und wo wir auf 1-2 Punkte auch eingehen werden. Aber viel spannender finde ich, wenn Norm sich selbst ein bisschen vorstellt. Norm, kannst du 1-2 Worte zu deiner Person sagen?
Ja, hi Danny, danke für die Einladung und danke auch für die lieben Worte. Außer bei Kindern, ne? Da bin ich dir nicht 2-3 Jahre voraus, zumindest mit dem zweiten nicht, ne? Da hänge ich ein bisschen hinterher. Ja, ich komme aus Magdeburg. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin, als ich 18 war, zur Bundeswehr gegangen und war also Wehrdienstleistender, das gab's ja damals noch, und bin dann gefragt worden, ob ich nicht länger bleiben will. So sind aus den 10 Monaten 12 Jahre geworden. Ich habe dann da studiert, wir haben ja das Gleiche studiert, Staats- und Sozialwissenschaften in München, und habe dann also ein sehr, sehr buntes Bundeswehrleben gehabt. Ich war Führungskraft, am Ende so ungefähr 140 Mitarbeiter, die ich geführt habe. Ich war eine Zeit lang in Abu Dhabi stationiert, an der deutschen Botschaft. Ich habe eine kurze Zeit für einen Bundestagsabgeordneten in Berlin gearbeitet. Und diese Öffentlichkeitsarbeit auch begleitet. in Braunschweig, was du gerade gesagt hast, und habe mich dann vor 12 Jahren, also ein paar Jahre vor Ende der Bundeswehr, entschieden, nochmal zu überlegen, was kann ich gut, was mache ich gerne und womit habe ich eine Option, Geld zu verdienen. Und habe mich dann selbstständig gemacht, habe also vor 12 Jahren mein Unternehmen gegründet im Nu Personalentwicklung und berate, begleite, konzipiere seitdem vor allen Dingen für mittelständische Unternehmen Führungskräfteentwicklungsprogramme, Teamentwicklung. Und seit ein paar Jahren ist das Thema Leitbild, worüber ich auch das Buch geschrieben habe, mein neues Ding, wofür ich brenne.
Wie kam das, dass du zu dem Thema Leitbild kamst? Also gab es da einen Schmerz oder?
Gar kein Schmerz. Das war eher ein Glück oder eine Chance. Ich war bei einer Weiterbildung für mich selbst in Stuttgart und saß in einer Pizzeria mit den Teilnehmern und neben mir saß Frank Leutz, der Mitautor. Der ist Marketing-Experte. Und irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen bei der Pizza und er hat dann davon erzählt, wie er für Firmen Leitbilder entwickelt und wie er regelmäßig an Grenzen stößt, wenn es quasi über die Außendarstellung des Leitbildes hinausgeht. Und also wenn das Leitbild sozusagen nach innen wirken soll, weil es dann ganz oft in seiner Wahrnehmung Probleme gab und er aber nicht so richtig eine Idee hatte, wie er mit diesen Problemen umgehen soll, weil seine Idee ja eher der Blick nach außen war zum Kunden. Mhm. Und mein Blick als Führungskräfteentwickler, Teamentwickler ist ja in erster Linie der Blick nach innen. Also wie kann ich Wertearbeit zum Beispiel, wie kann ich Wertearbeit, also wie wirkt die nach innen? Was muss ich da tun? Was bedeutet das für die Teams, für die Führungskraft? Und so sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen. Und dann hat sich das über einen gewissen, also über einige Jahre, über einen Prozess hingezogen. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach oder wir wollen jetzt einfach unsere Kompetenzen außen und innen quasi zusammenpacken und für Mittelständler eine Möglichkeit schaffen, dass sie auch ohne einen Beratertag ihr eigenes Leitbild, also ein ehrliches, authentisches Leitbild, was nach außen wirkt, aber auch nach innen, dass sie das entwickeln können. Und so ist das Buch entstanden.
Okay, sehr schön. Also wir werden ja nachher nochmal auf das Buch im Tiefen eingehen. Du hast es eben schon mal, du hast deine Vita schon anklingen lassen. Du hast auch deinen Lauf gesagt, auch wie es zu dem Buch kam. Und ich habe eine schöne Frage, wie ich finde, wie bist du ein Mensch oder wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Also wir fangen mal an, du hast ja bei der Luftwaffensicherung, richtig, angefangen, das heißt Infanterie und jetzt zu einem Leitbildentwickler und Führungskräftetrainer. Wie ist quasi so ein bisschen die Genesis deine Laufbahn gewesen? Du hast die Stationen gesagt, aber was hat sich bei dir verändert? Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Tja, die einfachste Antwort wäre, da die Verantwortung dafür tragen zuallererst meine Eltern und dann die vielen Schmerzpunkte, die es so gab in meinem Leben. Die haben, würde ich sagen, aus mir das gemacht, was oder wer ich heute bin. Aber das ist vermutlich nicht die Richtung, in die du gefragt hast oder nicht nur.
Ich kann ja nachsteuern. Also ich weiß, dass dir Werte, also unabhängig von deinem Workbook Leitbildentwicklung, Mission, Vision, Werte, weiß ich, dass du ja auch in der Außendarstellung, aber auch du beschäftigst dich ja viel mit dir selbst auch, in der Wahrnehmung, in der Achtsamkeit und so ein bisschen diese Schritte, wie es dazu hingekommen ist, quasi, ich sage mal, zu einem sehr vom infanteristischen Dienst zu einem sehr selbstreflektierten Führungskräftetrainer. Das ist so ein bisschen das, wo ich hin will.
Okay. Also ich fange trotzdem mal wieder in meiner Jugend oder meiner Kindheit an. Ich bin ja in Magdeburg aufgewachsen. Ich war 11, als die Wende war. Und irgendwie, wie könnte ich das beschreiben? Irgendwie war die Außenwelt mir auch als Kind ja eigentlich noch, als Elfjähriger, irgendwie schon wichtig. Also ich habe ein paar konkrete Erinnerungen an diese Wendezeit. Also ich fand das irgendwie spannend, dass mein Vater da zu diesen Demonstrationen gegangen ist und wollte da irgendwie mitgehen. Also der hat mich natürlich nicht mitgenommen als Elfjähriger. Aber also dieses Thema irgendwie, mich mit größeren Dingen irgendwie zu beschäftigen, das war damals schon so. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe bei mir an der Schule dann irgendwann ein paar Jahre später habe ich ein Green Team gebildet. Also das war so eine Initiative von Greenpeace damals, dass die quasi gesagt haben, okay, wenn da Kinder sind, wenn da Jugendliche sind, die sich mit dem Thema Umwelt beschäftigen wollen, wir haben so einen Startkoffer, den haben wir damals gekriegt und dann haben wir in der Schule uns einen Raum besorgt und haben da also Meetings abgehalten und haben überlegt, wie können wir die Welt ein bisschen besser machen, also die Umwelt ein bisschen besser machen. Und davon, also von sowas gab es immer wieder Stationen, wo ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe. Ich habe in der Schule mit ein paar anderen haben wir eine Schülerzeitung gegründet. Also das war, würde ich sagen, in der DDR war das nicht üblich, eine Schülerzeitung zu haben. Ein
freies Organ quasi.
Ja, genau. Aber wir haben das dann gemacht und haben das von null aufgebaut. Also so, das sind so Anker quasi in meiner Kindheit, Jugend. Dann bin ich zur Bundeswehr. Und ich glaube, so aus heutiger Perspektive habe ich gesehen, dass also der Dienst für Deutschland also irgendwie sehr viel Potenzial für Tiefe hat. Also das hat mir, also Soldat zu sein, Offizier zu sein, das hatte für mich also einen unheimlich hohen Sinnfaktor. Und ich habe das gemerkt, als ich nach den 12 Jahren mich entschieden hatte, rauszugehen, dass diese hohe Sinnhaftigkeit, also dass sozusagen also die Verfassung zu verteidigen, Deutschland zu verteidigen, das Recht und die Ordnung zu verteidigen, das hat mich berührt so. Und das ist vielleicht dieses Wertethema, was du meinst. Mir war das natürlich nicht bewusst, als ich in die Bundeswehr eingetreten bin, dass das so ein wertebasierter Laden ist. Vielleicht nehmen andere das auch gar nicht so wahr, aber für mich war das so. Ne? Also es hatte sehr viel irgendwie mit Tugenden, und Tugend ist ja letztlich ein anderes Wort als Wert, hatte sehr viel mit Tugenden zu tun. Also es gab so die Offiziertugenden oder die soldatischen Tugenden, und da geht es oft auch um die sogenannten Kardinaltugenden, also die sozusagen auf Platon fußen. Und dann später noch ein bisschen weiterentwickelt worden, also Gerechtigkeit, Maßhaltigkeit, Tapferkeit und Klugheit. Und also das alles hat was innen mit mir gemacht.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da haben wir auch Parallelen, weil ich habe das ja genauso erlebt und auch genauso wahrgenommen, dass man ein großes Wertegerüst hat, eine Orientierung, vielleicht auch für junge Menschen, gibt das ja auch erstmal Stabilität und auch, wie ich fand, ein Identifikationsmerkmal. Das sehe ich genauso. Jetzt die Frage, wenn man dann so eine ethisch auf Moral aufgeladenen Laden, will ich nicht sagen, aber aus so einem tradierten Unternehmen oder tradierten Institutionen kommt und dann in die freie Wirtschaft geht, was glaubst du, welche Werte, die du dort bei der Bundeswehr erlebt hast, sind welche, die du auch im zivilen Leben, in der Wirtschaft wiederfindest und welche eher nicht?
Also ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal quasi Bundeswehr-Wirtschaft sagen kann.
Ich habe bewusst mal polarisiert zugespitzt.
Ja. Ich glaube, dass wir bei der Bundeswehr einfach sehr viel miteinander erlebt haben. Und das ist sicherlich untypisch im Vergleich zur Wirtschaft. Also man hat sozusagen sehr viel Entbehrung miteinander erlebt, gerade wenn man irgendwie zusammen in einer Ausbildung war zum Beispiel oder wenn man zusammen im Einsatz war. Das ist ja noch intensiver. Und dann entsteht da eine Verbindung. Du hast es ja eingangs gesagt, ne? Du begrüßt einen Kamerad, also da entsteht eine Kameradschaft und das ist mehr als ein Wort. So, das ist also irgendwie ein Gefühl. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Gefühl in der Wirtschaft wirklich entstehen kann. Also da gibt es vielleicht Freundschaften, die sich da entwickeln. Aber wenn du von Kamerad redest, dann ist das ja nicht gleichzusetzen mit Freundschaft. Das ist ja was anderes. So. Und also das würde ich sagen, ist halt ein großer Unterschied, was die Werte angeht. Die sind halt aus meiner Erfahrung und meiner Beobachtung sind Werte halt etwas sehr, sehr Individuelles. Und es gibt halt Menschen mit einem, ich sag's mal ein bisschen vorsichtig, mit einem bedenkenswerten Wertegerüst in der Bundeswehr, aber auch in der Wirtschaft. Das hat dann, glaube ich, weniger mit der Organisation zu tun, sondern eher mit dem, was in dir schlägt. Und ich habe irgendwann, als meine Frau schwanger war, haben wir ein Glücksseminar besucht. Mhm. Und da waren wir im Chiemgau auf so einem Berg, also es war ganz tolle Umgebung, und haben uns 3 Tage lang mit dem Thema Glück beschäftigt, so also aus der positiven Psychologie kommt. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich so intensiv auch mit dem oder so bewusst mit dem Thema Werte beschäftigt habe. Und da habe ich für mich meine beiden Kernwerte entdeckt. Das ist einmal das Thema Wertschätzung, und der andere Kernwert, wenn man so will, ist das Thema Familie. Und wenn ich so zurückgucke in die Jahre und Jahrzehnte davor, dann waren das eigentlich auch immer die Themen, die mich irgendwie berührt haben, die mich irgendwie gefesselt haben oder für die ich irgendwie eintreten wollte. Auch wenn das damals dann eher unbewusst war. Und heute fällt es mir halt einfacher, weil ich weiß, okay, du hast ja vorhin auch gesagt, dass ich versuche, achtsam mit mir und meinem Leben zu sein. Und da gibt es immer wieder die Momente, wo mir diese 2 Werte helfen, quasi mich zu orientieren, ne? Also gerade jetzt in der Corona-Zeit, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Da gab es so Momente, wo ich mich sehr, sehr gestresst fühlte und auch sehr, also so voller Angst und irgendwie Selbstzweifel. Und da haben mir dieses Bewusstsein für diese 2 Werte, die haben mir wieder geholfen. Und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschweift von deiner eigentlichen Frage. Aber worauf ich hinaus wollte, und das ist dann vielleicht der Endpunkt an der Stelle, es hängt halt, also Werte haben halt sehr, sehr viel mit dem Menschen zu tun. Und wenn ich mir selbst über meine Werte nicht so im Klaren bin, dann wird das auch in der Organisation quasi ein Problem sein, glaube ich.
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht, weil du hast Dankbarkeit, Achtsamkeit, Wertschätzung, Familie und sowas gesagt. Und ich habe heute ein Zitat bei LinkedIn gebracht. Das heißt, viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten. Von Pearl S. Buck ist das Zitat.
Ja.
Würdest du das genauso sehen? Also ich kann es nochmal langsam sagen. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten. Wie würdest du das Zitat einordnen für dich?
Also ich würde dem zustimmen als allererstes, weil also das kleine Glück, glaube ich, ist ja das, was täglich da ist. Also das ist das, was uns beim Frühstück schon über den Weg läuft, wenn wir es sehen. Ne? Also wir können sozusagen, das ist also eigentlich, wenn man so will, ist das Achtsamkeit in Reinform. Ne? Also ich kann am Frühstückstisch sitzen und kann mich darüber freuen, dass meine Frau neben mir sitzt, dass mein Sohn mir gegenüber sitzt und dass wir irgendwie ein tolles Essen haben und dass wir eine Tasse Kaffee trinken und uns irgendwie nett unterhalten. Oder ich kann irgendwie bei dem Podcast-Termin jetzt um 9 sein und mir denken, verdammt, ich bin vielleicht zu wenig vorbereitet oder ich muss das und das noch machen. Und dann versäume ich diesen glücklichen Moment. So, und ich glaube, dass Buck, also dass das so die Grundidee ist von seinem Zitat. Und das hat halt sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Also weil wir ja ganz oft nicht in diesem Moment sind, sondern entweder irgendetwas hinterher trauern, was war, oder irgendwas anfixieren, was sein wird. Also sind wir entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber wenig im Moment.
Okay, vielen Dank. Wie balancierst du Beruf, Sport, Familie und Selbstverwirklichung aus?
Das ist jetzt aber viel. Sport?
Sag mal, ist Sport für dich wichtig? Wir können es nämlich auch kleinteilen. Wir machen es mal kleinteilig, dass nachher der Gesamtkontext, den ich einfach mal beleuchten will. Sport. Bist du ein sportlicher Mensch? Machst du Sport und was machst du?
Also Selbst- und Fremdbild ist ja immer so ein bisschen zweigleisig, aber ich halte Bewegung für unheimlich wichtig. Seitdem ich verstanden habe, dass also das ist eher so aus der Logik heraus entstanden, glaube ich, war als Jugendlicher war ich nicht so der Sportlichste. Bei der Bundeswehr hat sich das so ein bisschen verändert. Aber ich habe eigentlich erst später so wirklich zum Sport gefunden. Also Laufen habe ich so irgendwann für mich entdeckt. Ich bin früher Marathon gelaufen. Und also Sport, Bewegung bietet halt einen guten Ausgleich. Also ich habe Wandern vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Mhm. Und finde das also fast schon meditativ, wenn ich durch eine tolle Landschaft, durch Natur, möglichst ohne andere Menschen wandere. Also Sport, Bewegung ist unheimlich wichtig. Also auch für den inneren Ausgleich. Ne? Wir wissen heute, dass Bewegung quasi das Werkzeug ist, um all deine Stresshormone runterzufahren. Also die Biologie, die Neurobiologie, die gibt uns da viele Hinweise, was gut für uns ist. Und Bewegung ist einer der wichtigsten Faktoren, um Stress oder Stressoren abzubauen.
Du bist jetzt, ich hack gerade mal ein, weil du bist ja auch Führungskräftetrainer und es hören ja auch Führungskräfte zu. Gäbe es hier schon einen ganz praktischen Tipp, den du sagen würdest, okay, das würde ich euch empfehlen als Sport, als sportliche Maßnahme, die Dauer, die Intensität, irgendeinen konkreten Hinweis, wo man sagt, okay, das solltet ihr mindestens tun, um einen Ausgleich zu haben?
Also ich fange mal ein bisschen größer an. Ne? Also wir wissen, dass viele unserer Vorfahren, also bis vor 10.000 Jahren, die 100.000 Jahre davor menschlicher Entwicklung, waren wir ja Nomaden. Und da sind wir so zwischen 15 und 20 Kilometer am Tag gegangen. Mhm. Das heißt, also Teil unserer evolutionären Entwicklung war Bewegung. Und insofern, also es gibt ja so ein Schritteziel, wenn man so ein Schrittmesser hat, irgendwie für so um die 10.000 Schritte. Und also das wäre schon auf jeden Fall meine Empfehlung. Jetzt bin ich aber kein Fitnesscoach, ne? Aber was ich Führungskräften raten würde, wären eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, überleg dir, ob du Gespräche mit Mitarbeitern zum Beispiel nicht in Bewegung führst. Mhm. Es gibt da ein sehr prominentes Beispiel. Bodo Jansen, der Geschäftsführer vom Upsalzboom, von dieser Hotelkette im Norden, der hat in seiner Zentrale in Emden seine Mitarbeiter nennen das liebevoll den Bodo Jansen Gedächtnisweg. Also der hat eine Strecke quasi, der hat sein Büro mittlerweile aufgelöst, mhm, und führt alle Gespräche mit seinen Mitarbeitern in Bewegung. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter ein Thema hat, dann machen die einen Termin aus und dann die Strecke geht ungefähr eine halbe Stunde, so eine Rundstrecke. Und dann geht er eine halbe Stunde mit denen und dabei reden die. So, und wenn wir wissen, dass Bewegung dazu beiträgt, dass Stresshormone gesenkt werden, dann ist das einfach ein toller Begleiter, vielleicht sogar für ein aufwühlendes emotionales Gespräch. Also Tipp 1, für Führungskräfte Gespräche in Bewegung führen. Tipp 2, der zielt dann auf sich selbst ab. Immer wenn ich merke, dass ich irgendwie gestresst bin oder dass mich eine Situation stresst, dann versuche ich, also möglichst zeitnah eine kurze Pause einzulegen und mich auch zu bewegen. Und das kann sein, dass ich vielleicht Telefonate im Stehen oder in der Bewegung führe oder eine Bekannte von mir, die hat so im Büro wie heißen die hier, so Trampoline, so Mini-Trampoline, mhm, wo die dann draufstehen und sich bewegen. Also in Bewegung sein, ne? Weil das die Stresshormone senkt. Damit können die Glückshormone steigen und damit ist sozusagen der Mindset ein anderer.
Ja, finde ich gut. Ich würde gerne auch sogar auf Tipp 1 zurückgehen. Du hast gesagt, Gespräche in Bewegung führen. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe das sehr häufig gemacht, eher bei kritischen Gesprächen wäre jetzt schon zu wertend. Aber sage ich mal, Gespräche, die nicht unbedingt protokolliert werden müssen. Denn das wäre jetzt ein Nachteil, wenn man bestimmte Mitschriften im Personalgespräch machen muss, dass man das da nicht machen kann. Aber auch ich habe oft viele Gespräche geführt, dann so einen längeren Radweg durch die Natur gemacht. Was du gesagt hast, auch so eine halbe Stunde bis Stunde, kannte quasi auch schon so meine Laufroute, wo ich wann abbiegen muss, wenn ich so ein bisschen das absehen konnte. Und nochmal so ein kleiner Lifehack, so ein kleiner Tipp dabei, neben den Punkten, die du gesagt hast. Oft in der Gesprächsführung ist so, wenn man sich gerade in einem Personal- oder Mitarbeiter- oder Jahresgespräch gegenüber sitzt, schaut man sich an Und was wir unbewusst machen, ist, wir schauen genau, wie reagiert mein Gegenüber. Das heißt, so Mimikresonanz, so Mikro, so ganz kleine Reaktionen, ein zweifelnder Blick, ein kleines Nachhorchen, ein bisschen Mundwinkel verziehen und schon ändern wir unseren Gesprächskurs ganz oft, weil wir darauf eingehen. Und wir blocken auch ganz schnell. Das Positive jetzt, wenn man zum Beispiel spazieren geht und laufen geht, ist nebeneinander herläuft, dass wir das, wir schauen beide weit raus, wir schauen nach vorne. Und das Gegenüber ist es in dem Fall nicht, sondern der, der mit mir den Weg läuft oder mit dem ich den Weg laufe, schaut nach vorne und achtet nicht sofort auf eine Reaktion. Das heißt, das Gegenüber redet oft freier, gelassener, entspannter, ohne gleich gegensteuern zu wollen, können, müssen. Und wenn man also als Credo hat für ein Mitarbeitergespräch, dass der Mitarbeiter oder das Gegenüber einen höheren Gesprächsanteil hat, ist das einfach sehr, sehr förderlich. Also ich habe auch sehr positive Erfahrungen gemacht, genau aus diesem Tipp. Macht es im Grünen, macht, also wenn es natürlich stürmt und schneit, ist das vielleicht nicht so komfortabel, aber wenn die Umgebungsfaktoren da sind, versucht es so zu machen, es öffnet das Gespräch, es macht es entspannter, es macht es weitläufiger. Und tatsächlich die Bewegung setzt Glückshormone frei, Glücksbotenstoffe und das macht das ganze Gespräch in der Regel auch nochmal entspannter. Ja, ich habe dich bei Tipp 2 unterbrochen, gab quasi kurze Pause. Um sich selbst zu bewegen, hast du gesagt. Ja, wolltest du noch was ergänzen? Einen weiteren Hinweis?
Nö, also ich denke, die Grundmessage ist klar geworden. Du hast ja gefragt, ob Sport wichtig ist für mich. Und aus heutiger Perspektive ist das ein klares Ja.
Ja, danke. Okay, wir hatten jetzt das Thema Sport. Die Frage war ja viel zu groß gestellt von mir. Aber wie balancierst du Beruf, Sport, Selbstverwirklichung und Familie aus? Weil das ja die große Frage ist, glaube ich, Work-Life-Balance, die dahinter steht. Wie schaffst du das? Oder schaffst du es überhaupt? Entschuldige, ja, ich schaffe das ja gar nicht. Ja. Komplett suggestiv.
Ja. Doch, ich glaube, ich schaffe das. Nicht immer, aber oft. Und der Schlüssel dafür ist erstmal Bewusstheit für sich selbst und für die Situation zu haben. Ne? Da passt vielleicht dieses Zitat, was du eben von dem Buck hattest.
Also kleiner Einwand, Pearl S. Buck ist eine Frau, eine kleine Korrektur. Ich muss das auch nachschlagen. Ich bin auch auf die Falle reingegangen, aber den Zuhörern.
Wenn Buck schreibt, dass dieses kleine Glück quasi das Entscheidende ist, dann geht es ja darum, im Moment zu sein. Ne? Und ich kann da ganz viel von meinem Sohn lernen, der wird 9 im Dezember und der ist halt also ganz oft im Moment und nicht irgendwie am Ende seiner Ausbildung. Ja, also das ist manchmal auch ein Problem, wenn ich ihm nahelege, doch heute ein bisschen lesen zu lernen oder zu üben. Er dann aus seiner Sicht ja zu Recht sagt, wozu er das braucht, ne? Weil also die Autos fahren ja auch ohne, dass er lesen kann, seine Spielzeugautos. Aber vom Grundsatz her kann ich da oder lerne ich da eine Menge für mich, im Moment zu sein. Und das ist dann immer wieder das, wenn ich merke, und das merke ich mittlerweile relativ gut, dass ich aus der Balance bin, dann gucke ich auf mich und gucke, wo fehlt mir was. Und ich habe zum Beispiel vor gut anderthalb oder zwei Jahren begonnen, für mich auch Meditation zu entdecken. Und so gibt es jetzt gerade irgendwie so einen Moment, wo ich relativ wenig meditiere und ich merke, da fehlt mir was. Ne? Also für das Thema ich weiß nicht, vielleicht Selbstverwirklichung oder Zeit für mich, wenn man so will.
Stephen R. Covey sagt, sharpen the saw, also den Verstand schärfen wieder. Meinst du auch sowas? Also Meditation macht einfach Klarheit nochmal und räumt auf und man wird leistungsfähiger oder ist das gar nicht deine Intention?
Nee, das ist also eher ein Nebenprodukt, würde ich sagen, für mich. Sondern für mich ist es eher so, dass ich sozusagen ein Stück weit wieder zu mir selbst finde. Also quasi das Thema Fremdbestimmung oder die Welt da draußen, die mich vereinnahmt, also da wieder ein Stück weit sicherlich klarer zu sehen, worauf kommt es mir an? Also was ist mein kleines Glück? Renne ich irgendwas Großem hinterher oder sehe ich das Kleine? Und dabei hilft mir Meditation, dieses kleine Glück zu sehen. So, und wenn ich das sehe, dann kann ich es auch annehmen. Also ich will mal ein Beispiel geben, weil ich das vorhin schon mal erwähnt hatte. Als Corona losging, sind wie bei vielen unserer Kollegen quasi die Aufträge ja weggebrochen. Und ich hatte zu Beginn viele Momente, wo ich so dachte, boah, das ist echt schwer. So, also wo auch so ein Gefühl von Angst und Unsicherheit sich in mir breit machte. Und also kognitiv habe ich verstanden, dass das eine schlechte Voraussetzung dafür ist, also quasi mit dieser Situation umzugehen, Angst zu haben. Und also weil ne, da, wo Angst ist, da ist halt kein Vertrauen. So, und was es ja eigentlich bräuchte in so einer Veränderungssituation, ist immer eine Form von Vertrauen, weil dann mein Geist, mein Mindset in der Lage ist, auch Dinge neu zu denken und Chancen zu sehen. So, und wenn ich in Angst bin, dann sehe ich eher Risiken und habe Sorge. So. Und mir war klar, dass das ein schlechter Zustand ist. Und gleichzeitig gab es dann irgendwann mit dem Lockdown also sozusagen eine permanente Zeit mit meinem Sohn. Meine Frau war auch viel zu Hause. Sodass man ja sagen könnte, also einer meiner Kernwerte ist ja Familie. Also was für ein gigantisch geiler Zustand.
Ja, ja.
Aber es fühlte sich gar nicht so gigantisch geil an, sondern ich fühlte mich eher zerrissen, weil ich dachte, okay, ich müsste eigentlich mehr arbeiten für mein Unternehmen. Und auf der anderen Seite hatte ich totale Lust, also viel mit meinem Sohn und meiner Frau also Zeit zu verbringen und ihm bei der Schule zu helfen und so. Und ich hatte da zum Beispiel mit dem Frank, mit dem ich das Buch zusammengeschrieben habe, wir haben im März schon begonnen und im März haben wir es täglich gemacht, uns von 6 bis 7 quasi über Zoom auch zu telefonieren, einen Videocall zu machen und uns auszutauschen. Zum einen, wie es uns geht, wie wir mit der Situation umgehen. Und auch, wir haben dann uns ein paar Projekte vorgenommen, also so Online-Kurse zu entwickeln und haben uns da quasi so ein bisschen gecoacht und Supervision gemacht. Und da gab es einen Termin, wo ich Ihnen das, also diese Zerrissenheit erzählt habe. Und da ist, ich habe das hier immer noch über meinem Rechner hängen, da ist, da habe ich mir so ein Schild geschrieben. Und da steht drauf, Corona schenkt mir etwas Unbezahlbares. Und das ist sozusagen dann, also dieser Bewusstheitsanker, den ich mir gesetzt habe, nur um immer wieder drauf zu gucken, okay, bin ich im Ausgleich mit, also ist die Balance zwischen Beruf, Sport, Selbstverwirklichung und Familie, ist die da? Und da kann man vielleicht nicht jeden Tag drauf achten, aber in Summe, finde ich, sollte man darauf achten.
Ja, also ich bin da komplett bei dir, auch aus dem, ich weiß, viele können es nicht mehr hören und viele, vielleicht auch Kulturschaffende, das ist wirklich ein nahezu zynischer Spruch, aber in der Krise liegt die Chance, habe ich in Corona ja auch so wahrgenommen. Wir haben ja auch mal ein längeres Telefonat da gehabt, wo ich dann auch spazieren gegangen bin. Ich habe frisch die Paperwings Consulting gegründet, die ersten Aufträge kamen und mit Corona ging alles weg und ich war auch im Überlegen, ziehe ich das jetzt durch, lasse ich es sein, was mache ich jetzt und in der Schockphase. Und gleichzeitig war ich aber durch den Lockdown zu Hause, also ich teile das komplett, war bei meiner Familie, hatte viel Zeit mit meinen Kindern, was natürlich auch mit Homeschooling und so ein bisschen stressig sein könnte, wenn jeder arbeiten musste und auch Homeschooling, aber an sich an nicht das, wir hatten tolles Wetter, man konnte rausgehen, man war viel in der Familie zusammen und auch diese, da liegt eine Chance drin, habe ich ja auch so gesehen, weil ich ganz viel IT-Infrastruktur aufbauen konnte. Man konnte substanzielle, konzeptionelle Arbeit machen, die man, wenn die Auftragstücher voll sind, halt überhaupt nicht leisten kann. Und so konnte, das sehe ich halt so auch als Möglichkeit, Digitalisierung ist eine Chance. Man konnte da sich viel mit Software auseinandersetzen. Ich glaube, Deutschland ist jetzt auch deutlich weiter in ganz vielen Punkten, was Digitalisierung, Nutzung von kollaborativen Werkzeugen etc. betrifft. Und da bin ich komplett bei dir, dass wenn man sagt, okay, jeder Mensch oder hat unterschiedliche Säulen, das auf die habe ich ja vorhin angespielt, Beruf, Sport, Selbstverwirklichung, Ausgeglichenheit, Freunde sind ja da zum Beispiel weggebrochen, ist auch so eine Säule, die ist weggebrochen, aber Familie durch diese, ich sage mal, Hausgemeinschaften, in denen man sich ja treffen durfte, die wurde eher gestärkt. Deswegen sind, glaube ich, diese Säulen ganz wichtig und das ist auch tatsächlich eine Chance gewesen, neben dem, dass es natürlich wirtschaftlich als eine Säule nicht so zufriedenstellend war. Ich würde jetzt, wir sind auch schon relativ fortgeschritten mit der Zeit, nochmal auf dein Buch zurückkommen wollen.
Gerne.
Du hast ja dieses Buch Workbook Leitbildentwicklung. Wir haben das auch ganz oft jetzt schon touchiert und auch sind auch angegangen. Es gibt diese Pyramide, Leitbild, Vision, Mission, Werte. Das ist jetzt gerade auch in einer, ich sage mal, ja, in Zeiten von New Work, in Zeiten von Generation Y, sind das alles keine neuen Sachen mehr, aber ich erlebe doch nach wie vor in den Unternehmen eine hohe Unsicherheit, was das betrifft. Wie differenziert man, was ist Vision, was ist Mission, wie unterscheidet sich das, was ist das Leitbild und welche Werte schreibe ich denn da jetzt drauf, was wollen die Leute denn hören? Du hast jetzt ein Workbook mit Frank Leutz zusammengeschrieben, also ein Arbeitsbuch, wie Unternehmen das gestalten können. Erklär uns doch mal bitte so, was ist ein Leitbild, was ist Vision, was ist Mission und was sind Werte?
Okay. Also du hast recht. Also ein Leitbild ist jetzt also nicht was grundsätzlich Hochinnovatives, sondern viele Unternehmen haben das schon ganz lange. Nur, und das wird dir vielleicht auch auffallen, wenn du in Unternehmen unterwegs bist, es gibt sozusagen ein großes Manko. Und das besteht darin, dass in ganz, ganz vielen Unternehmen, die ich kennengelernt habe, es zwar ein Leitbild gibt, das sieht auch irgendwie schick aus, hört sich nett an, aber es kennt keiner. Und das ist vielleicht noch dramatischer, weil es geht ja nicht um Auswendiglernen. Wenn man das den Mitarbeitern zeigt oder vorliest, dann lachen die sich halb tot, weil die das gar nicht erleben, was da drin steht. Das heißt, der Schlüssel besteht darin, ein Leitbild, und Leitbild für mich ist sozusagen das ganze Konstrukt, also ein Leitbild besteht aus der Vision, aus Mission und aus Werten, ein Leitbild lebendig zu machen, so dass es fühlbar wird. Mhm. Und dafür ist der Prozess der Entwicklung halt entscheidend, weil in kleineren Unternehmen würde ich immer dazu raten, so einen Bottom-up-Ansatz zu wählen, also quasi alle Mitarbeiter einzuladen und an der Gestaltung des Leitbildes mitzuwirken. Je größer das Unternehmen ist, dann ist es irgendwann also organisatorisch, logistisch nicht mehr machbar. Und dann ist der Schlüssel für ein funktionierendes Leitbild ein Punkt, den du jetzt nicht erwähnt hattest, der aber essentiell ist bei unserer Pyramide. Und das ist die sogenannte Integration. Also wir haben in unserer Recherche, als wir mit dem Buch begonnen haben, also quasi kein Buch auf dem Markt gefunden, was sich mit dem Thema Integration beschäftigt. Also wie mache ich aus diesem Konstrukt, aus diesen Sätzen, aus diesen Worten, die ich herausgeschlüsselt habe in einem Prozess, in Workshops, wie mache ich daraus etwas, was lebt und was geatmet wird, was der Kunde, wenn er in den Laden kommt, oder wenn ich ihn am Telefon habe, was der quasi spürt. So, und das ist sozusagen Kern. So, deine Frage war jetzt, was ist eine Vision, was ist eine Mission, was sind Werte? Also eine Vision ist der Zustand, den ich in ungefähr 10 Jahren erreichen möchte. Also das ist ein Zukunftsbild meiner Unternehmung.
Ja, okay.
Also darauf beziehen wir es. Ne? Also es kann auch ein Zukunftsbild von dir als Mensch sein, dann ist es deine persönliche Vision. Aber wir fokussieren auf Unternehmen. Das heißt, es ist also kein Ziel, was ich erreichen will. Also ein Ziel ist viel zu konkret, sondern eine Vision ist etwas, was auch utopisch sein kann. Microsoft zum Beispiel. Microsoft hatte also fast seit Beginn der Gründung, ein bisschen danach, die waren schon ein bisschen größer, aber haben sie eine Vision aufgestellt und die Vision lautete, auf jedem Schreibtisch in dieser Welt steht ein Personal Computer. So, und das war eine Vision, also wenn die Jungs da aus der Garage das quasi irgendwem erzählt haben, dann sind die anderen ja aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Weil, also erstens war dieser Kasten für die meisten Büros viel zu groß, also der damals irgendwie so als PC galt oder für einen Schreibtisch auf jeden Fall zu groß. Und zweitens war es unvorstellbar, dass auf jedem Schreibtisch in dieser Welt so ein Gerät steht. Und Ende der 90er, Anfang der 2000er hat Microsoft dann seine Vision ändern müssen, weil sie faktisch das erreicht hatten. Das heißt, eine Vision ist etwas, ich vergleiche das gerne mit so einem mit so einem Leuchtturm oder einem Leitstern. Mhm. Das ist also etwas, was irgendwie also relativ weit weg ist, was vielleicht manchmal auch wie so ein Stern irgendwie, man sagt ja so zu den Sternen greifen, also was irgendwie sehr, sehr weit weg ist und vielleicht auch irgendwie schwierig zu erreichen, vielleicht auch gar nicht zu erreichen. Aber, und das ist das Schöne an diesem Bild, es bietet mir Orientierung. Und Menschen brauchen Orientierung, denn Orientierung führt zu Sicherheit und Sicherheit schafft Vertrauen. Und deshalb ist eine Vision das Führungswerkzeug unserer Zeit, um aus meiner Perspektive, um Mitarbeitern Orientierung zu bieten. Und also einige meiner Kunden, mit denen ich auch Leitbilder entwickelt habe, die habe ich im Zuge dieser Corona-Pandemie auch interviewt. Und die sagen alle unisono, dass das Leitbild und vor allen Dingen die Vision also ein unheimlich starkes Hilfsmittel war. Ja, ein Hilfsmittel war jetzt gerade in dieser Corona-Zeit. Weil, also auch wenn die natürlich auch keine konkreten Antworten hatten, als das losging, so war doch das große Ziel immer noch klar. Und das bot Orientierung. Und das hat bei den Mitarbeitern Vertrauen geschaffen. Und Vertrauen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, brauche ich halt, um irgendwie mit einem offenen Geist und einer positiven Haltung quasi die Chancen zu sehen, so wie du es ja auch gesagt hast, und nicht in den Risiken zu verharren. Also das ist die Idee einer Vision. Die Mission für mich, so, da gibt es unterschiedliche Definitionen von, aber meine Definition ist der Mission, was darf der Kunde von mir erwarten? Mhm. Also das ist quasi eine Art Kundenversprechen. Der Kunde weiß, was er bei mir bekommt. Und alle Mitarbeiter wissen, in welchem Rahmen sie sich zu bewegen haben, wenn sie mit Kunden interagieren.
Ich habe jetzt gerade einen Kunden oder einen, mit dem ich zusammenarbeite, und die haben als Slogan: Wir kümmern uns. Würdest du sagen, das ist eine Mission?
Nein. Das ist, wie du sagst, ein Slogan. Das ist halt Kern des Problems, was ich eingangs schon mal sagte, dass in der Vergangenheit auf jeden Fall die meisten Leitbilder von Marketingagenturen entwickelt wurden. Und die achten halt darauf, dass es sich schön anhört. Aber schön anhören ist bei einer Mission, die ich mit Kunden entwickle, nicht wichtig. Sondern was wichtig ist, ist, dass ich was Handfestes, was Greifbares da drinne habe, woran Menschen sich orientieren können. Und bei der Mission, also die Vision, die zielt einzig und allein auf innen. Das heißt, da müssen sich nur Mitarbeiter orientieren können. Die Vision zielt aber auch auf außen. Das heißt, da müssen sich Kunden orientieren können. Was ich jetzt gut machen kann, ist, ich kann aus einer Mission einen guten Slogan ableiten. Mhm. Also ich kann also Marketingmaßnahmen aus einem guten Leitbild, kann ich sehr, sehr gute Marketingmaßnahmen ausleihen, weil ich vielleicht die 3, 4, 5 Sätze, die ich für eine Mission aufgebaut habe oder aufgestellt habe bei mir in der Organisation, die eignen sich vielleicht nicht, weil sie nicht so werbewirksam sind oder weil sie zu lang sind, dass ich die jetzt auf dem Flyer drauf machen kann. Und dann brauche ich so einen Slogan. Aber für mich wäre das keine Mission.
Okay, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir es ja inzwischen auch gerade aufgrund des Arbeitsmarktes, wir sind jetzt quasi bei einem Arbeitnehmermarkt inzwischen, das heißt, die Arbeitnehmer können sich in der Regel die Unternehmen aussuchen, weil wir einen Fachkräftemangel haben etc. Das heißt, es ist in Unternehmen auch zu hoher Personalfluktuation gekommen. Und du hast ja gesagt, das muss irgendwie auch kommuniziert werden, auch nach innen. Wenn ich jetzt, ich sage mal, der Personalkörper relativ regelmäßig aufgefrischt ausgetauscht wird, kriege ich ja immer neue Mitarbeiter rein mit neuen Werten, mit neuen Einstellungen. Und quasi beim Onboarding muss ich das ja irgendwie vermitteln. Und jeder neue Mitarbeiter verändert ja auch ein Unternehmen. Behaupte ich jetzt einfach mal, durch seine Geisteshaltung, durch seine Attitüden. Was glaubst du, wie oft müsste man so einen Workshop, wenn man sagt, es ist ein Button-Up-Approach, das heißt, man entwickelt das mit den Mitarbeitern, wie oft müsste man eigentlich im Unternehmen so einen Workshop machen, um zu prüfen, sind das halt überhaupt noch unsere Leitbilder, sind das noch unsere Missionen, ist das noch unser Wert?
bevor ich die Frage beantworte, einen Punkt noch. Das, was du gerade beschrieben hast, also Mitarbeitergewinnung, die Arbeitgebermarke nach außen präsentieren, das ist mit Teil von dem dritten Punkt eines Leitbilds, nämlich die Werte. Ne? Also die Werte sind, ist quasi das, die Art und Weise, wie wir in der Organisation miteinander und mit Partnern umgehen wollen. Und ein Teil der Antwort, die ich geben möchte, bezieht sich genau darauf. Denn wenn ich das für mich als Organisation gar nicht definiert habe, was uns wichtig ist, und wenn ich an diesen Werten auch nicht meine Mitarbeiterauswahl dran orientiere, dann stelle ich Menschen ein, die vielleicht vom Lebenslauf und von ihrer Ausbildung her zu mir als Organisation passen, die aber von ihrem Wertekonstrukt gar nicht zu uns passen. Und das ist ein Problem. Es gibt also so eine geflügelte Redewendung. Menschen kommen zu mir aufgrund ihres Lebenslaufs und sie verlassen mich aufgrund ihrer Persönlichkeit. Und deshalb macht es aus meiner Perspektive, also auch auf einem Arbeitnehmermarkt, total Sinn, quasi zu wissen, wen suche ich denn eigentlich? Und auch dabei hilft mir ein ehrliches, authentisches Leitbild. Also ne, Werte, wenn ich Werte aufstelle, dann ist wichtig, dass das die Werte sind, die in unserem Unternehmen auch wirklich gelebt werden.
Kannst du da ein, zwei Beispiele nehmen? Also das, was wir greifbar haben, was ein Wert sein könnte oder Werte sein könnten?
Naja, ein Wert könnte sein, oder in meiner letzten Leitbildentwicklung mit einem Unternehmen hier aus der Region, da hat der Inhaber, also die haben bottom-up gearbeitet und der Inhaber sagt, für ihn ist Mut ein unheimlich wichtiger Wert. Mhm. So, und dann hat die ganze Organisation darüber gesprochen, über Mut. Also was ist denn Mut eigentlich? Was heißt das? Ja, also ist Mut, also das war so eine Diskussion, ist denn Mut, wenn ich jetzt mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springe? Also muss ich quasi Fallschirmspringer sein, damit ich hier arbeiten darf. Also was ist Mut? So, und die haben sich dann auf eine Definition geeinigt. Und was dabei rauskam, war, dass Mut also sowas bedeutet wie seinen Komfortbereich zu verlassen, also sich weiterentwickeln zu wollen, auch Dinge zu tun, die neu sind, auch über meinen Schatten zu springen. Und die halten das für unheimlich wichtig, weil also die das zum einen in der Vergangenheit immer gemacht haben und zum anderen das auch ein Wert ist, der für die Vision wichtig ist, also um die Vision zu erreichen. Und dann gab es eine Situation in einem Folgeworkshop, da gab es eine Situation, da hat eine Mitarbeiter, also da war ein Geschäftsführer, ein anderer Geschäftsführer mit dabei und der hat so ein bisschen so einen flapsigen Satz, hat er so losgelassen. Ne? Das ist so seine Art, dass der so witzige, flapsige Sätze irgendwie so loslässt. Und sie fand das aber nicht witzig. Und normalerweise hätte sie den Mund gehalten, aber in dieser Situation nicht, sondern da hat sie ihn angeguckt und hat ihm gesagt, dass sie das nicht angemessen findet, dass er so auf ihren Kommentar reagiert. Und alle saßen echt da, so 15 Leute im Raum, alle so, ja. Und dann sagt der Inhaber, der hat dann echt applaudiert und hat gesagt, geil, das ist Mut. Ja, ich sehe, dass das für dich unheimlich mutig war, jetzt über diesen inneren Schatten zu springen und dieser Führungskraft quasi zu sagen, das war eine Grenze, bitte nicht wieder überschreiten.
Also auch authentisch einfach.
Genau, genau. So, und das muss jeden Tag gelebt werden. Das heißt, wenn du fragst, wie oft muss ich sowas wiederholen, dann wäre meine Antwort täglich. Also das ist ein Führungstool. Das bedeutet, ein Mitarbeiter macht einen Fehler. So, dann nehme ich mir mein Leitbild und gucke, wogegen hat denn der jetzt verstoßen? Und dann nutze ich das Leitbild, ob das jetzt die Vision ist, ob das die Mission ist oder die Werte, und versuche mit ihm zu erörtern, wo jetzt das Problem lag und wie wir das Problem, den Fehler beim nächsten Mal vermeiden können. Also versuche eine Lösung zu finden. So, und da geht es nicht um Schuld, da geht es nicht um du warst böse, du hast nicht gemacht, was ich von dir wollte, sondern es geht darum, wir haben ein Leitbild, daran orientieren wir uns alle, ich genauso wie die anderen, und wenn du dich nicht dran hältst, dann sage ich dir das. Letztens habe ich gelesen, das fand ich auch ganz geil, das war irgendeine große Wirtschaftsberatung. Ich komme nicht mehr drauf. Und da hat, also die haben irgendwie, waren in so einem Vertriebsgespräch mit einem Kunden und der eigentliche Mitarbeiter, der für den Kunden zuständig war, der Keycounter, der war halt super vorbereitet und sein Chef nicht. So. Und dann hat der Keycounter seinem Chef hinterher quasi, also echt die Leviten gelesen und hat ihm gesagt, dass also was ihm aufgefallen ist, was alles schlecht war und dass er beim nächsten Mal die Erwartungshaltung hat, dass er besser vorbereitet ist und also hat ihm da wirklich ein sehr kritisches Feedback gegeben. Mhm. Und er nimmt diese Führungskraft, diese E-Mail und leitet die
an alle.
Ja, und leitet die an alle weiter und schreibt, er hat recht und ich verspreche, dass ich mich das nächste Mal besser vorbereite. Und da saß ich da, wo ich das gelesen habe und dachte, okay, wenn die jetzt als Wert aufschreiben, wir wollen mit Fehlern irgendwie konstruktiv umgehen oder wir wollen aus Fehlern lernen, dann ist das authentisch. Und dafür muss ich keinen Workshop einberufen, sondern das muss ich jeden Tag machen, nämlich immer dann, wenn solche Situationen auftauchen.
Ja, ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, im Harvard Business Manager stand der Artikel, da habe ich das auch gelesen. Also auch wirklich mal so ein bisschen wieder auch, was wir gesagt haben am Anfang, mal so ein bisschen zu, was nimmt man an Werten mit? Führungskraft sein heißt auch immer Vorbild sein. Also ich muss mich auch selbst zum Maßstab machen und muss mit Leistung vorangehen. Und es ist natürlich dann authentisch, wenn ich eigene Fehler offen und transparent zugebe und sage, das darf halt nicht passieren. Also
genau.
Und das glaube ich, dann hat man Authentizität. Und wenn man das dann auch selbstkritisch vorlebt, dann kriegt es Authentizität, dann wird es wahrgenommen, dann wird es respektiert und dann sagt man, okay, es ist nicht nur ein Wertegerüst, was konstruiert wurde aus Ideen heraus, sondern es wird auch gelebt. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man quasi Führung vorlebt und das dann auch in die Praxis umsetzt. Norm, vielen Dank schon mal in den Einblick zu dem Workbook. Ich glaube, wir könnten aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wir könnten noch sehr lange über dieses Thema, weil es wichtig, gut und richtig ist, es drauf eingehen. Du hast mir am Anfang des Gesprächs auch gesagt, du würdest auch drei Bücher verlosen. Ich werde das Ganze, wenn der Podcast veröffentlicht wird, werde ich auch auf LinkedIn eine kleine Ausschreibung machen. Also wer sich näher mit diesem Thema beschäftigen will, was ich als elementar und wichtig finde, also die Autoren Norm Ulbrich und Frank Leutz, heißt Workbook Leitbildentwicklung. Ich habe es vor mir liegen. Ich finde es super praktisch. Ich finde es super anwendbar. Ihr beide seid ja, Frank und du, ihr seid natürlich auch ansprechbar und begleitet diese Workshops auf jeden Fall. Wo findet man das? Ich schätze mal bei Amazon, bei Haufe zum Beispiel. Ist es ja vom Haufe Verlag.
Genau. Oder auf meiner Website. Da ist es auch verlinkt. Wir haben auch einmal im Monat, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch spannend, haben wir ein kostenloses Online-Dialogformat eingerichtet. Der Leitbilddialog, so nennen wir das, wo wir mit Geschäftsführern, mit Inhabern, mit Führungskräften quasi wirklich ins Gespräch kommen wollen. Also es geht gar nicht um uns, dass wir was erklären wollen, sondern es geht eher darum, quasi in den Austausch zu kommen, was für Erfahrungen hat jeder gemacht mit den einzelnen Themen. Und das ist dann monatlich immer ein Kapitel aus dem Buch. Also wir haben jetzt den nächsten Leitbilddialog Ende September am 23. Und da geht es um das Thema Mission, was wir ja vorhin auch kurz besprochen haben.
Sag mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, du hast eine Website. Wie heißt die Website?
www.im-nu.com.
Okay, super. Ja, wir kommen allmählich zum letzten Teil unseres Gesprächs. Ich habe so ein paar, ich sage mal, Standardfragen, die ich gerne zum Abschluss noch stelle. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich würde gern viel besser Prioritäten setzen können.
Okay, das haben wir schnell abgehakt. Welches Buch hat dich am meisten geprägt beziehungsweise hat dein Leben am meisten beeinflusst?
Das ist eine schwierige Frage. Also ein Buch, an das ich mich immer erinnere, aber ich weiß gar nicht, wie weit mich das geprägt hat, ist Herr der Ringe. Das habe ich 2001 gelesen, als ich in Abu Dhabi war und da kann ich mich sehr intensiv dran erinnern. Inwieweit mich das jetzt geprägt oder beeinflusst hat, das weiß ich nicht. Also mir fällt gerade kein Buch ein, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie das, was weiß ich, wie Strzelecki's Big Five oder sowas. Also da kenne ich eine Menge, aber da ist keins dabei, wo ich sagen würde, das ist es.
Okay.
Also sind eher Menschen, die mich geprägt haben.
Das ist tatsächlich die Folgefrage für die, die bei der Frage nicht den Einschlag haben. Das hatte ich auch schon im Podcast. Ich kann ja noch die Brücke schlagen, weil ich habe zwei gute Freunde, die auch Herr der Ringe jetzt gesagt hätten. Aber denen ging es darum, um die Freundschaft und Kameradschaft und die Odyssee von Frodo und Sam. Sam weiß ja, Gamgee, genau. Ja. Also weil die das schon irgendwie so Thema Kameradschaft, Abenteuer, Wegbegleitung, Freundschaft begleitet hat. Ich leg dir einfach die Brücke mal hin, dass du da etwas Tieferes haben kannst. Aber tatsächlich, die nächste Frage ist das ja, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine persönliche, private und berufliche Entwicklung hatten?
Ja, da gibt es die drei Größten.
Also nicht die Größten, sondern mit dem größten Einfluss.
Ja, genau, den größten Einfluss. Ich glaube, dass es früher mal früher gab es mal einen Partner, mit dem habe ich ein paar Jahre zusammengearbeitet. Der hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf meine berufliche Entwicklung. Also der hat mich letzten Endes auch in dieses Business geführt. Also der zählt da sicherlich zu. Mein Vater zählt da sicherlich zu. Der hat mich in meiner Jugend sehr, sehr, sehr stark geprägt und hat da auch zu beigetragen, ob jetzt immer ganz bewusst, sicherlich auch oft unbewusst. Also dass ich bestimmte Fähigkeiten entwickelt habe, die mir heute, also gerade im beruflichen Kontext, sehr helfen. Und Im privaten Kontext, da würde ich auf jeden Fall meinen eigenen Coach quasi nennen, Gerland, die mich jetzt seit 2018 sehr intensiv begleitet und die also da einen großen, großen Einfluss auf meine Gedanken und meine Gefühlswelt hat.
Okay, sehr schön. Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, weil dann haben wir auch fast die Stunde schon voll. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich nehme mal das Buck-Zitat auf. Ich möchte
ganz nicht zu verwechseln mit Buck-Rezept.
Ja.
Entschuldigung.
Ich möchte ganz viel von diesen kleinen Glücksmomenten erlebt haben. Und ich möchte sagen können, so wie ich das bis jetzt auch sagen würde, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, also gut war, so wie ich es gemacht habe und einen Sinn hatte und einen Zweck. Und dass ich meinen Komfortbereich immer wieder verlassen habe, um mich weiterzuentwickeln und zu lernen.
Sehr schön. Ich würde sagen, danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank für das Gespräch, Norman Ulbrich.
Gerne. Ciao, Danny. Danke für die Möglichkeit.